Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Mein Name ist Marc Lepuna. Es ist die Ausgabe 110 und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist Till Kaposti-Bliss und Till macht ganz schön viel. Er ist ein gelernter Grafiker, er ist Ausstellungsmacher, er ist seit einigen Jahren auch Verleger, hat einen Verlag, Bärmeier und Nickel, und er ist Herausgeber des Magazins. Und über das wollen wir jetzt reden, denn es gibt einen Anlass. Das Magazin ist in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Hallo Till.
Hallo Marc.
Wir fangen einfach mal ganz vorne an. Wie du dann zum Magazin gekommen bist, das klären wir dann in der Chronologie. Wir springen jetzt einfach mal 100 Jahre zurück. Es ist das Jahr 1924. Die Inflation ist vorbei. Die sogenannten goldenen 20er beginnen gerade. Schon seit dem Beginn der Weimarer Republik war es ja so, dass die Zensur gelockert war. Es gab eine unglaubliche Ausdifferenzierung der Presselandschaft. Es gab viele Spezialmagazine. In jedem Bereich wurde sozusagen publiziert und dann kam jetzt dann 1924 im Oktober nämlich das Magazin heraus. Was war denn der Anlass damals, genau dieses Heft noch in diese große Zeitschriftenlandschaft? Also man hat das, vielleicht muss man sich das auch so vorstellen, so klassische Kioske gab es zwar auch, aber es gab vor allem viele Bauchladenhändler, die im Grunde so die Zeitung um sich herum geschart haben. Und es gab eben viele Zeitschriften auch im Abonnement. Aber warum also 1924 ein Magazin oder eine Zeitschrift, die sich das Magazin nennt?
Also der Pressemarkt war ja in den 20er Jahren sehr groß, muss man sagen. Wahrscheinlich größer sogar als heute und wurde halt beherrscht von den großen Konzernen wie Ullstein. Also das war ja so der Platzhirsch in Deutschland. Und alle diese Zeitschriften waren vor allem groß. Also es gab ja keine wirklich kleinen Magazine wie das Magazin, was ja, das kann man im Radio nicht hören, aber ungefähr iPad-Format hat, also DIN A5. Und die Geschichte ist eigentlich relativ einfach. Und zwar war das so, es waren zwei etwas jüngere Herren. Der eine war Journalist, das war F.E. Köbner, also Franz W. Köbner. Der war Journalist, der war auch schon mal Gründer. Der hatte in den 10er Jahren eine sehr, sehr lange existente Frauenzeitschrift gegründet, die Elegante Welt. Also er kam also eher vom Blattmachen. Und er war befreundet mit Robert Siodmak, der einem anderen jungen Herrn, der später berühmt wurde als Filmregisseur. Und der Vater von Siodmak war wohl, soweit wir das wissen, Handlungsreisender und war sehr viel in den USA unterwegs. Und im Sommer 24 kam er zurück von einer Reise und hatte eine Handvoll von Journalen, also Zeitschriften dabei, also amerikanischen. Und hat die halt dem Köbner und seinem Sohn gezeigt und meinte, guck mal hier, was es da in Amerika gerade so gibt an neuen Heften, weil ich wäre das interessant für Deutschland. Also so wurde es erzählt. Und die beiden jungen Herren fanden das total spannend und haben wirklich innerhalb von, also das ist wirklich eine unglaublich kurze Zeit, also ich glaube Sommer war, ich vermute Juni rum, haben innerhalb von 2-3 Monaten diese Zeitschrift konzipiert, also das Magazin, also eine in der Art bis dato in Deutschland unbekannte Mischung aus leichter Unterhaltung, sehr frivolem Einschlag, also Tingeltangel, nackte Frauen, sehr offenherzig, was auch das Thema Rauschmittel angeht, also was eben damals wirklich, also in der Publizistik glaube ich so noch nicht vorkam. Und also diese ganze Zeitschrift atmet halt wirklich diese 20er Jahre aus oder ein, wie man immer möchte, mit dem man das heute verbindet. So. Und das erste Heft kam aber im September raus und war wohl aus dem Stand so erfolgreich, weil es immer was ganz Neues war und die Leute waren ja damals vergnügungssüchtig, es gab ja eben kein Fernsehen, Kino gab es zwar, war aber teuer und diese Zeitschrift war, glaube ich, vergleichsweise preiswert mit einer Mark und war innerhalb von, glaube ich, ein paar Tagen ausverkauft. Das heißt, diese erste Ausgabe ist direkt nachgedruckt worden, also es gab ich glaube, 200.000 Hefte haben sie direkt verkauft. Und das war der Anfang vom Magazin. Und diese Geschichte, soweit wir das nachrecherchieren konnten, war wirklich eine Erfolgsgeschichte vom ersten Tag an. Also, weil es eben was Neues war. Es war eine komplett neue Art von Zeitschrift. Und das Magazin, das ist ja heute so ein Sammelbegriff eigentlich. Das war, soweit wir wissen, auch die erste Zeitschrift, die also das im Titel führte, was es ist. Magazin ist ja ein Warenhaus oder ein Gemischtwarenladen, je nachdem. Das war es halt auch. Das war ein Gemischtwarenladen.
Und kommt es aber vielleicht aus dem Englischen, weil Magazine ist ja...
Ja, sicherlich, ja. Genau. Das war, im Prinzip ist das Magazin in der Form, wie das damals gegründet wurde, hat amerikanische Vorbilder, genau, die wiederum ja teilweise deutsche Vorbilder hatten. Also es kommt ja alles, mischt sich ja dann immer alles, genau.
Und eine Besonderheit gab es noch, habe ich nachgelesen, nämlich dass das Titelblatt farbig war, weil die Zeitschriften, die man aus der Zeit kennt, also gab ja auch die Tageszeitungen logischerweise, aber diese Zeitschriften, die man eben kannte, die waren zum Teil schon auf anderem Papier, aber es war in der Regel ja doch alles von vorn bis hinten schwarz-weiß und hatte an sich, so wie ich die jetzt vor Augen habe, nie so klassische Titelblätter, sondern im Grunde immer zwar ein Bild vorne drauf, aber dann eigentlich schon immer die ersten Nachrichten und Texte drumherum. Und bei Magazinen, wenn ich mir die Erstausgabe angucke, da ist so ein Engel drauf, ist das ja, ja also wirklich so ein klassisches Titelblatt.
Absolut. Also es war halt so, es gab natürlich in den 20ern schon, soweit ich weiß, die auch die Berliner Illustrierte. Das war ja so der erste Zeitschriftentypus, also der moderne. Also das war im Prinzip das Vorbild für alle Zeitschriften, also dieser Art weltweit, auch das Life Magazine später. Die hatten aber auch, soweit ich weiß, auch nur alle, heute würde man sagen Sepia-Farben, aber eigentlich war es wahrscheinlich wirklich schwarz-weiß. Und manche Zeitschriften hatten wirklich ein einzelnes Titelblatt. Also das war halt immer für ein Jahr lang, glaube ich. Und genau, das Magazin hatte eben halt ein farbiges. Und später hat es auch innen farbige Seiten gegeben. Aber am Anfang waren es, soweit ich weiß, gab es, glaube ich, die Umschlagseiten ausschließlich waren farbig. Das stimmt, genau.
Und das fällt ja dann an sich, glaube ich, auch schon mal auf, wenn man dann so einen Zeitschriftenhändler sieht, der das um sich herum drapiert.
Ja, und das Format, wie gesagt, darfst du nicht vergessen, weil das Format war natürlich für diese sich mobilisierende Gesellschaft, also ich meine, das Auto kam allmählich auf, das war zwar ein Luxusgut, konnten sich nicht alle leisten, aber die Leute sind sehr viel verreist, in Bahn gefahren, Zug gefahren, eben halt auch mit dem Auto. Und das ist ja das Gute bei dieser Zeitschrift, dieses Format ist ja, wenn man jetzt mal nur von Frauen ausgeht, das ist handtaschenfreundlich. Ich meine, selbst wir können es theoretisch gerollt in der Hosentasche stecken. Und das war eben, dadurch stach das auch raus, weil eben die meisten oder fast alle anderen Zeitschriften waren riesig. Also richtig, richtig große Dinger. Also wie Tageszeitung eigentlich heute.
Und weißt du, wie viele Seiten das damals hatte? Weil diese Zeitschriften, die ich von damals kenne, die waren meist nur so 8 bis 12 Seiten.
Ja, das hatte schon über 100 Seiten. Und vor allem, was sehr schön ist, dass das auf echt gutem Papier damals gedruckt war. Was es auch leicht macht, das zu reproduzieren heute. Und vor allem waren die dann auch noch getackert und geheftet. Also die waren sehr aufwendig gemacht, muss man sagen. Und das Spannende war, dass diese Zeitschrift dadurch, dass sie erfolgreich war, eben halt auch früh diesen Sammelcharakter gefördert hat, also die Verleger. Das heißt, es gibt also von einzelnen Ausgaben gab es, ich sag mal, Schmuckausgaben, da gab es halt eine mit Leineneinband. Also das gleiche Heft, nur mit einzelne Hefte mit einem Leineneinband. Also da wir haben ein paar im Archiv davon. Das ist ganz spannend, ja.
Und dann, gut, dann waren die frivolen Zeiten irgendwann vorbei. 1933 kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Das Heft bestand aber noch eine Weile. Also es wurde nicht wie viele andere, also ich glaube so Anfang März 1933 wurden wahnsinnig viele Zeitschriften direkt von Goebbels verboten. Der Markt war quasi leergefegt, alles wurde so ein bisschen auf Spur gebracht. Das Magazin bestand aber noch über die Jahre.
Also das Magazin hat sich erstaunlich lange auch recht unpolitisch gehalten, muss man sagen. Also der Köbner, der Siodmak, also der andere Gründer, der ist nach der zweiten oder dritten Ausgabe schon rausgegangen und der ist dann eben, hat dann eben Filme gemacht, ist dann nach Hollywood gegangen. Und Köbner war entweder mit, ich glaube, mit einer Jüdin verheiratet, das heißt also, er hat ein Berufsverbot bekommen und ist tauchte ab. Also es weiß kein Mensch, was er gemacht hat in der Zeit. Aber diesen Geist, den das Heft hatte, den hat es noch eine Weile beibehalten. Das heißt, es gab auch die Nackten noch drin, es gab auch lustige Unterhaltung. Das änderte sich dann relativ schnell, eigentlich nach 36. Also du hast schon gesehen, auch bei den Titelblättern, das waren zwar immer noch hübsche Frauen, aber die hatten immer mehr dieses deutsche, dieses Riefenstahl-Digge so. Also sahen wirklich sehr knackig aus. Und so ab Ende der 30er Jahre wurde es dann echt braun. Und Anfang der 40er war es dann richtig schlimm. Es waren richtig Propagandaartikel, dann antisemitische, sogar auf dem Titel sogar antisemitische Cartoons. Also es war ganz übel. Es wurde auch dünner und halt hausbacken. Und dann wurde es halt, ich glaube, mit der Juni-Ausgabe 41 eingestellt. Offiziell begründet, im Heft zumindest nachzulesen, aus Rohstoffmangel, was durchaus auch sein kann. Also es wurde davor mal aufgerufen, die ausgelesene Ausgabe an die Front zu schicken. Das war ja, glaube ich, in allen Zeitschriften der Fall. Und auf jeden Fall ist dieses Blatt, als es dann 41 eingestellt wurde, es war nicht schad drum. Also es ist wirklich schlimm. Wir haben das ja jetzt, als wir das 100-Jahre-Heft gemacht haben, hat sich mein Kollege die Mühe gemacht, hat ein Jahr lang sich wirklich das Archiv gewühlt und wir waren auch teilweise echt schockiert dann von diesen wirklich späten Heften. Also weil dieser ganze Geist, den das vorher hatte, das Leichte, das diese bunte Gesellschaft halt zu zeigen, das war komplett weg.
Und konnte sich das Heft alleine durch den Verkaufspreis finanzieren oder war da auch viel Werbung drin damals schon?
Also das ist spekulativ, weil es gibt natürlich durch den Krieg und die verschiedenen Verlage überhaupt keine Unterlagen mehr. Aber das Heft hatte sehr, sehr viele Anzeigen und ich vermute mal, die waren natürlich auch damals, haben das Heft getragen. Obwohl die verkaufte Auflage, nach dem, was wir wissen, war mit über 200.000, also eigentlich war das Marktführer in diesem Segment. Es gab ja andere Zeitschriften, die dann natürlich sofort kamen, wie der U, das will einige kennen werden vielleicht. U war der Versuch vom Ullstein-Konzern, also etwas Ähnliches, vielleicht nicht ganz so frivol rauszubringen. Hatte Leute wie Kästner natürlich dabei und Walter Trier und hat diesen riesigen Konzern dahinter. Und dadurch, dass im Ullstein in irgendeiner Form ja immer noch existent ist, haben die natürlich die Geschichte vom U halt immer, immer weiter hochgehalten und das Magazin ist immer in kleinen Verlagen erschienen. Das heißt, es gab auch nie, also auch keine Organisation dahinter, die quasi auch die Geschichte hochgehalten hat. Deswegen, also alles, was wir wissen, wissen wir wirklich nur aus dürftigen Quellen. Also aber Anzeigen hat es auf jeden Fall viele gehabt und auch farbige Anzeigen nachher, auch große, also Autoanzeigen sehr viele, was verwunderlich war, aber damals wurde viel geworben für sehr, sehr schöne Automobile, muss man sagen. Es hat auch dazu geführt, dass es zeitweilig zwischen, es gab ab 28 für, ich glaube, 25 Ausgaben sogar ein Automagazin, also gleicher Verlag, gleicher Herausgeber, gleiches Format. Und das ist total interessant. Wir haben davon, glaube ich, 5 oder 6 im Archiv. Das ist wirklich dieses Ultra-Rar. Die kriegst du überhaupt nicht mehr. Ich habe es wirklich großer Zufall, dass ich die mal bei einem Antiquariat bekommen habe. Und die haben halt diese neue Begeisterung für diese, also für neue Techniken, für Automobile, für Reisen. Das haben die sehr gefördert. Und auch da waren viele Anzeigen drin.
Und jetzt hatte ich dann gelesen im Grunde, dass wir eigentlich dieses Jahr noch ein zweites Jubiläum hätten, nämlich 70 Jahre das Magazin, weil 1954 gab es dann eine Neuauflage des Magazins, obwohl es so richtig mit dem Alten nichts zu tun hat, aber irgendwie doch, und das erklärst du gleich. Aber vor allem hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass es direkt nach dem Krieg den Versuch gab, das Magazin nochmal in der alten Form, also vor 33 dann, wieder zu beleben.
Ja, das war ganz interessant. Wir wussten, das ist, da haben wir auch alle Ausgaben. Es gab von 49 bis Ende 50 hat also Köbner dann das Magazin nochmal wiederbelebt in etwas dünnerer Form in Düsseldorf und Stuttgart. Aber die Hefte waren eher bieder, muss man sagen. Wir dachten, das wäre es eigentlich so. Und dann kam eines Tages ein Abonnent, ein älterer Herr, ich glaube auf der Buchmesse in Leipzig, auf mich zu und sagte, ich habe da was für Sie. Und hat mir eine Ausgabe in die Hand gedrückt von, ich glaube, 48 und 47. Und etwas kleiner als das alte Magazin, schauerliches Papier, klar, war Papiermangel. Und das war im Prinzip der Versuch von Köbner direkt nach dem Krieg, also mit Beiträgen aus alten Ausgaben nochmal das Heft wieder zu beleben. Wir wissen überhaupt nichts darüber. Wir wissen weder, ob das nur eine Ausgabe war, ob das erfolgreich war. Wir wissen nichts. Wir wissen nur eben, dass ab 49 ging es dann regelmäßig weiter, hat sich aber eben wohl nicht so gut verkauft, weil dann natürlich andere Zeitschriften kamen, die etwas ja noch frivoler waren. Also aus heutiger Sicht natürlich lachhaft, aber damals war das eben huiuiui. Genau. Und dann hätte eigentlich Schluss sein können mit Ende 50, war es aber dann nicht. Und dann, das ist wirklich eine spannende zweite Geschichte. Dann war es ja so, dass in der DDR die Presse vergleichsweise gleichgeschalteter war und es gab ja 1953 den Aufstand, das werden ja wahrscheinlich einige noch kennen oder gehört haben, diesen Arbeiteraufstand, und die SED war dann also ganz schnell bemüht, also der breiten Bevölkerung Zerstreuung bieten zu lassen. Und es gibt wirklich einen Erlass, den haben wir auch als Faksimile, der ist auch in dem Sonderheft, was wir gemacht haben, drin, dass also eine Gruppe von Journalisten angeheuert wird, die also ausdrücklich den Auftrag haben, eine Zeitschrift, eine Unterhaltungszeitschrift für die breitere Masse zu konzipieren. Dann haben sie lauter Journalisten zusammengetrommelt und das waren eigentlich fast ausschließlich Exilanten, also die in der Nazizeit eben, weil sie Kommunisten waren und Juden waren, also meistens war es beides, in den USA überlebt haben, haben sie nach Deutschland gebracht und haben sich zusammengesetzt und haben dann beratschlagt, was machen wir. So. Und es wurde ja immer gesagt, dass dieses neue Magazin, also was dann gegründet, also in der Gründungsphase war, mit dem alten überhaupt nichts zu tun hat. Wir wissen allerdings mittlerweile, dass natürlich diese alten Hefte, die lagen vor. Und natürlich kannten auch diese Macher, die waren ja alle in dem Alter, dass sie das Originalheft natürlich noch gut kannten. Also haben sich da schon Anleihen genommen und weil interessanterweise ist das Format das gleiche gewesen. Die Rezeptur war ziemlich ähnlich. Also das heißt, du hast auch in der DDR wiedererstandene Magazin Nackte gehabt, immer schon. Das war ja auch nicht unbedingt, das hätte man ja nicht machen müssen, ne? Und so. Dann eben halt ein bisschen Literatur, leicht Unterhaltung und einen Blick über den Tellerrand. Und als es dann an die Namensfindung ging, wurde lange behauptet, das wäre Brecht gewesen, der wohl ab und zu auch bei diesen Runden dabei war. Es war wohl Arno Zweig. Also was verbriefter ist, der dann gesagt hat, ja, wenn es eh schon wie das Magazin aussieht, also von früher, dann macht es auch gleich das Magazin. Und so kam das neue Magazin, aber da das alte Magazin natürlich in einer anderen Zeit erschienen war, die dann als Bourgeois angesehen wurde, hat man natürlich in dem neuen Magazin überhaupt nicht drauf. Also hat man es vermieden, darüber zu sprechen. Das heißt, das Magazin, was jetzt existiert, also weshalb wir auch hier sitzen, ist das Magazin, also seit 1954, mhm. Genau. Und später wurden dann halt, als das Heft nach der Wende dann erst zu Gruner und Jahr ging und dann zu anderen Verlagen, wurde halt eben quasi versucht, einen Zusammenhang zwischen dem Urmagazin und dem neuen Magazin zu knüpfen, weil natürlich macht es sich besser, wenn das eben jetzt eine Weimarer Zeitgeschichte noch hat. Und das ist ja auch nicht ganz verkehrt, muss man sagen. Also nur weil es keinen verlegerischen Zusammenhang gibt, heißt es ja nicht, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen den Zeitschriften. Deswegen berufen wir uns auch nach wie vor darauf. Das ist ja jetzt kein Wert an sich, 100 Jahre, das kann ja auch 100 Jahre scheiße sein, aber ich glaube, wir machen das ganz gut. Genau, so war das.
Mhm. Wir springen aber nochmal in die DDR-Zeit zurück. Es war ja damals auch, so meine ich mich zumindest in Kindertagen noch zu erinnern, auch ein sehr begehrtes Heft. Also das ging ja tatsächlich auch so weiter. Also auch die Geschichte setzt sich fort, dass es ein sehr beliebtes, sehr beliebte Zeitschrift war. Und da ist mir aufgefallen, oder ich meine mich zu erinnern, weil beim Durchblättern ein bisschen recherchieren, dass es da so ein wiedererkennbares Tierchen gab, was immer auftauchte.
Ja, wie gesagt, es war jetzt in den Urzeiten war es ja ein etwas merkwürdiger Engel, den ich immer nie verstanden habe. Und zu DDR-Zeiten war das so, dass ab 1955 gab es einen Zeichner, den Werner Klemke, also den, glaube ich, berühmtesten Zeichner der DDR, also zu Recht. Der hatte eines Tages, ich glaube relativ früh schon, hatte er auf einem Titelbild einen Kater untergebracht. Das hat dazu geführt, dass die Chefredakteurin Hilde Eisert ihn total blöd fand und sich das verbieten hat, einen Kater auf dem Titel zu haben. Also er war ganz klein. Aber die Leserinnen und Leser das wohl total toll fanden und dann ganz enttäuscht waren, dass der Kater eben auf den nächsten Heften nicht mehr drauf war und dann wohl der Redaktion schrieben und gesagt, wo ist denn der Kater? Und seitdem ist der Kater auf jedem Heft drauf gewesen. Und Klemke hat ihn halt, manchmal war er sehr prominent drauf, manchmal hat man auf den Schwanz oder ein Ohr gesehen oder manchmal war er Teil, weiß ich, eines Knopfes auf einer Bluse von einer halbnackten Frau. Und es war immer so ein Ratespiel halt für viele und es war wirklich, über Jahrzehnte lang hat dieser Kater wirklich überdauert bis zum letzten Klemke-Heft. Und so, und dann, also bei Kindern wohl der beliebte Sport, dass man immer sofort, wenn ins Heft kam, geguckt hat, wo ist denn der Kater? Und so. Was ich total süß finde. Also der Magazinkater. Also der ist wirklich zu sehr großer Berühmtheit gelangt dann und hat es auch auf Tassen geschafft und auf Beutel und Bücher. Also der war sehr populär.
Und dann kam die Wende.
Ja, dann kam die Wende. Das Heft war zu DDR-Zeiten immens erfolgreich. Also die Spitzenauflage war bei 550.000 bis 600.000. Die hätten Millionen verkaufen können, aber das war eben halt, es gab eben Papierknappheit. Und deswegen hat man diese Auflage künstlich gedeckelt, was dazu geführt hat, dass natürlich nicht ausreichend Hefte im Markt waren. Und dann eben halt die Auflage künstlich niedrig gehalten wurde. Deswegen war das auch so beliebt, auch als Sammelobjekt. Und das brach natürlich mit der Wende. Also weil auf einmal war dann der Markt offen. Das heißt also, die DDR-Bürgerinnen und Bürger konnten halt dann natürlich aus diesem unglaublich großen, bunten, auch sehr sexuellen Topf schöpfen aus dem Westen. Und das Magazin wurde halt verkauft. Also der ganze Berliner Verlag ist verkauft worden, in dem es erschien, an Gruner und Jahr. Und Gruner und Jahr hat ein paar von den Titeln, die in dem Portfolio waren, erhalten und versucht, sie umzumodeln. Und das Magazin, da konnten sie gar nichts mit anfangen, weil das war denen, die haben es nicht verstanden, ist ja auch klar, wie wir auch. Und es war ja auch nicht schick oder schön, sondern es war einfach voll mit Informationen und mit Unterhaltung. Und dann haben sie halt dem damaligen Chefredakteur Gebhardt dann einen erfahrenen westdeutschen Journalisten vor die Nase gesetzt, der da auch wohl reingeritten ist, wie so ein, also halt mit Ledermantel und ich glaube, wie auch Porsche oder BMW, also sehr unangenehm auf jeden Fall. Und der hat dann innerhalb kurzer Zeit, Gebhardt hat dann die Segel gestrichen und gesagt, das ist nicht mehr sein Heft, weil Gruner und Jahr hat er gesehen, ah, da sind Nackige drin, manchmal erotische Geschichten, das ist der Kern des Heftes, daraus machen wir jetzt quasi einen Ost-Playboy. Und haben dann innerhalb relativ kurzer Zeit das Heft total umgemodelt. Also es sah schön aus, muss man sagen, also von der Grafik war das total gut, aber es war halt wirklich fast nur noch im Sex. Und das war dann selbst den altgedienten Leserinnen und Lesern dann doch zu viel. Die müssen wirklich scharenweise abgesprungen sein. Also was wir wissen, ist die verkaufte Auflage extrem runtergegangen. Also natürlich nicht ganz nach unten, aber doch sehr stark. Und viele haben sich abgewendet, also weil sie es aber blöd fanden. Und das heißt, hat dazu geführt, dass Grunewald ja dann, ich glaube, nach ungefähr einem Jahr sogar schon die Lust verloren hat. Weil die haben natürlich ganz anderen Verkaufszahlen gedacht. Damals war ja der Markt ja auch noch anders als heute. Heute freut man sich über 200.000 verkaufte Hefte sehr. Und dann wurde das Heft immer weitergereicht. Das war kurzzeitig hat's mal zum Eulenspiegel, also zu der Zeitschrift, zu dem Verlag gehört. Und du kannst halt auch kurz auch mal sehen, halt, wer sich versucht hat, also an welchem Konzept. Und das fruchtete aber alles nicht mehr so richtig, weil ich meine, viele alte Leser waren einfach weg. Die haben sich dann dem Stern oder was ich für Super Elo zugewendet. Und dann der vorletzte Verlag hat dann versucht, das Ganze auf Ostalgie umzumodeln. Das heißt, alles war dann immer Osten und wie toll der Osten war. Hat auch nicht wirklich gefruchtet. Und dann war das Heft um 2001 pleite. Ist aber nicht kommuniziert worden. Also in der Presse war es zu lesen, aber im Heft selber nicht. Und dann war das wirklich ein Glücksfall, dass das dann unseren Vorgängern, also der Manuela Thieme und ihrem Mann, Chris Deutschländer, also Manuela hatte kurz vor der Pleite angefangen als Redakteurin, ich glaube, die kam von der Wochenpost, und die haben das dann aus der Konkursmasse, also im laufenden Betrieb übernommen und haben das dann relativ schnell umgestellt wieder auf mehr Qualität, auf mehr Lesbarkeit, auf eine größere Themenvielfalt. Auch die Nackten gab es immer noch, die sind aber sehr, sehr stark zurückgenommen worden. Man auch damals dachte, das wäre halt eben so ein bisschen aus der Zeit gefallen und so. Das Internet gab es noch nicht in der Form, aber man dachte, es gibt halt einen Playboy, die Super Elo. Ich meine, es gab ja zig Sexzeitschriften und so.
Obwohl ich ja immer das Gefühl hatte, auch wenn ich mir die ganz alten Hefte angucke oder die Aktdarstellung in den älteren Heften, das war ja nochmal eine andere Art von Ästhetik. Gerade in der DDR meine ich mich auch zu erinnern, und es waren auch nicht immer nur Frauen, es waren auch mal Männer mit drin, aber es waren ja immer sehr kunstvolle und sehr besondere Bilder eigentlich auch.
Na, Akt ist ja auch nicht Porno. Genau. Akt ist ja einfach, das ist ja einfach die künstlerische Umsetzung des menschlichen Körpers mit Licht und Schatten und das war immer, fand ich, die große Qualität. Eigentlich müsste man ein ganzes Buch mal machen mit den ganzen Akten aus dem Magazin, auch aus den 20er, 30ern. Das waren ja tolle Fotografen. Und so DDR-Zeiten war alles, was Rang und Namen hat beim Magazin. Also zum Beispiel, also Günter Rössler ist, glaube ich, der bekannteste von allen. Der war ja auch Werbefotograf und eben Aktfotograf und sehr, sehr berühmt, zu Recht. Und der hat im Magazin, war der regelmäßig vertreten. Und das Schöne halt bei diesen Aktfotos war es immer, zumindest aus meiner Sicht, dass die halt nicht entwürdigend waren. Also es waren eben nicht Innereienaufnahmen, wie das bei anderen Zeitschriften der Fall war. Deswegen haben das auch eben Kinder mit angeguckt und Jugendliche. Es war eben nichts, wo man sich schämen musste für, deswegen. Das hat eben Grunewald ja auch versucht, ein bisschen aufzuweiten, hat aber nicht funktioniert, genau.
Und dann, du hast gesagt, deine Vorgängerin oder das Paar, das das Magazin vor euch hatte, hat es dann sozusagen wieder auf Spur gebracht, wieder so ein bisschen an die Tradition angeknüpft, und dann kamt ihr.
Ja, das klingt jetzt so schnell. Also das ist so, also Andreas, mein Kompagnon, also der andere Verleger und der Chefredakteur ist in einer Personalunion, der hatte schon relativ früh da als Redakteur angefangen. Ich glaube, das war 2002 oder sowas. Und also der war schon dabei. Ich kannte das Magazin wiederum eben halt als Abonnent. Also ich war Abonnent und habe die dadurch kennengelernt. Und bin dann gefragt worden, als dann die langjährige Artdirektorin Inka Baron nach 10 Jahren aber was anderes machen wollte, auch ein bisschen mehr Geld verdienen, was man versteht, brauchten sie einen neuen Grafiker. Und Andreas kannte mich halt, ich meine, die Manuela kannte mich auch, aber mit Andreas hatte ich mir irgendwie ein bisschen mehr zu tun, ob ich mir vorstellen könnte, da erstmal aushilfsweise, weil es war gar nicht klar, ob das dauerhaft ist und so, ob ich da anfangen möchte. Und dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil ich das Magazin toll fand. Und so kam ich zum Magazin. Und dann haben wir, das war 2012 im Januar, und 2013 erzählten uns dann unsere beiden Chefs, also die Chefin und der Chef, Manuela und Chris, dass sie sich von dem Heft trennen möchten. Die hatten das dann 12 Jahre gemacht, oder ja doch 12 Jahre, was echt eine lange Zeit ist, muss man sagen. Die hatten auch Kinder und das brauchte noch mehr Zeit. Und dann wollten sie es verkaufen oder hatten vor, das zu verkaufen und haben natürlich zuerst uns gefragt, ob wir uns das vorstellen könnten. Und da habe ich Andreas und ich uns an einem wirklich schönen Sommerabend in der Kneipe gesetzt und wir haben sofort gesagt, wir machen das. Wir haben zwar keine Erfahrung, also jetzt als Kaufleute so, aber das Heft, wir wussten ja, wie es geht. Also ich meine, Andreas ist ein toller Journalist und der war ja das Magazin schon. Ich war das Magazin halt von der grafischen Seite aus und insoweit war das nicht das Problem, sondern halt eher die Finanzen und so. Und dann haben wir halt gedacht, okay, wir brauchen Bankkredit. Und dann haben wir einen Businessplan aufgestellt, wo wir keine Ahnung von hatten. Wir haben einmal geguckt, wie machen andere das. Haben dann die Summe halt, die wir brauchten, um das auch zu erwerben, halt geguckt. Und dann haben wir einfach nur interessenshalber mal im Freundes- und Familienkreis rumgefragt, ob er uns Privatkredite gewährt. Und das war total toll. Wir hatten innerhalb von einer Woche das Geld. Also wir haben einen Teil bar bezahlt und den anderen Teil haben wir abgestottert dann. Das hatten wir ganz schnell da. Das heißt, wir waren also innerhalb von ganz kurzer Zeit hatten wir das Geld und dann haben wir das Heft gekauft. Und dann fing es an.
Ja, und das ist also jetzt 10 Jahre her, ein bisschen über 10 Jahre her. Genau. Was ist denn in den 10 Jahren passiert oder gibt es irgendwas, wo man jetzt halt sagen kann, als neue Verleger, als neue Inhaber wollten wir dem Magazin natürlich trotzdem so ein bisschen bei aller Tradition so unseren Stempel aufdrücken. Also was macht das Magazin der letzten 10 Jahre vielleicht anders als die Magazine davor?
Na, das Magazin ist ja, wie gesagt, ist ja ein Organismus, der verändert sich natürlich zwangsläufig. Ich meine, wenn du Hefte aus den 20er, 30er, 50er, 60er, 70er, das muss sich ja verändern, weil die Leute sich auch verändern. Das heißt, der Stempel, den wir aufgedrückt haben, ist ganz sicherlich, dass wir, weil wir auch, Andreas und ich, eindeutig Männer sind. Das heißt, also wir haben auch sicherlich eine andere Art, auch an Themen ranzugehen. Zum Beispiel, also unsere Vorgänger, das war eine sehr weiblich besetzte Redaktion. Da gab es dann wesentlich mehr auch so ich sage es mal, was Design- und Mode-affine Dinge, was so gar nicht meins ist. Und deswegen verschwand das, also als wir das dann übernommen haben, so relativ schnell aus dem Heft, aber gar nicht böse, sondern es war auch keine Absicht, sondern es war einfach so, weil das ist nicht so unser Interessensgebiet gewesen. Natürlich, diese Zeitschrift ist wirklich meine Hand für mein Produkt. Wir machen die genauso, wie wir das für richtig halten. Das heißt, wir haben Artikel drin, also wir haben ja sehr viele Porträts drin von Leuten, die wir schon interessant finden. Wir haben, das ist auch was wir von Manuela auch übernommen haben, aber auch im Artikel über, ich mache ein bisschen simpel gesagt, Mutmachsachen. Das heißt also in dieser Welt, die ja doch relativ scheußlich in vielen Bereichen ist, gibt es aber doch ganz viele Initiativen, Menschen, die in Gebieten oder Bereichen etwas machen, wo man denkt, oh Gott, das ist eigentlich hoffnungslos, aber das machen. Also was ich lasse, das Aufforstung, sei es eben Selbsthilfeprojekte und da gibt es sehr, sehr viel und sowas haben wir halt. Das ist so ein Themenbereich, den wir eigentlich fast in jedem Heft mittlerweile auch drin haben. Also wir versuchen, Optimismus zu verbreiten, der ja auch durchaus noch vorhanden ist, so ist es nicht. Und also von der Grafik hat sich natürlich auch verändert. Also ich weiß, als ich das neu gestaltet habe zum 90. dann gab es irgendwie 2, 3 Leserinnen, die gesagt haben, das wäre sehr männlich von der Grafik, was ich jetzt nicht so verstanden habe, weil was ist männliche Grafik? Also ich meine, eine Serife, okay, aber aber ansonsten kann man jetzt nicht sagen, dass wir also bewusst das Heft umgestaltet haben, sondern das verändert sich natürlich auch mit unserem Alter. Also ich meine, wir sind beide, Andreas ist über 60 jetzt, ich bin Mitte 50. Natürlich ist die Lebenswelt, die wir haben, eine andere als jetzt jemand, der 30 ist. Da müssen wir auch aufpassen. Das ist auch durchaus ein Bereich, da gucken wir jetzt sehr stark hin, dass wir auch versuchen, jüngere Schreiberinnen und Schreiber und Fotografen ans Heft zu binden allmählich, weil natürlich auch die Themen, die die haben, andere sind. Wir müssen halt so eine allmähliche Transformation hinbekommen. Also das ist so, das meine ich, mit so einem Heft verändert sich dauernd, also oder muss sich verändern. Also aber nicht zu stark, weil das kennst du vielleicht von dir selber, etwas, was einem lieb ist, also so ein Supermaterial, du wärst ja super, da rechts ist die Milch, links ist das. Man ist mal total verstört, wenn dann über Nacht alles umgeräumt wird. Das ist bei einer Zeitschrift nicht anders. Und dadurch, dass wir eine sehr starke, wie sagt man schön, Leserblattbindung haben, das wissen wir halt auch. Also das Heft wird wirklich geliebt. Da kriege ich Liebesbriefe und auch Geschenke von Leserinnen, also meistens Leserinnen. Und die wollen auch nicht, dass sich das so doll verändert. Aber natürlich musst du so ganz leicht immer ein bisschen hier und da mal schrauben. Da fällt da mal was weg, da kommt was Neues dazu. Man probiert Sachen aus. Also das ist ja immer so. Es gibt ja nicht das Rezept für eine Zeitschrift. Wenn alle das hätten, dann würde das super laufen.
Ja, aber mir ist aufgefallen, und ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber oder schon von früher so war, aber eure Hefte haben ja Themen, auch wenn das sehr grobe Themen sind, beziehungsweise man da vielleicht auch viel reinpacken kann, aber immer für alle die?
Na, das ist, also früher gab es keine Titelthemen. Das war also jahrzehntelang eigentlich im Prinzip bis zum, ich glaube, bis in die 90er, Mitte der 90er gab es kein Titelthema. Das fing dann irgendwann an, weil man das wahrscheinlich dann so machte. Und wir diskutieren auch öfter nach wie vor darüber, ob das wirklich notwendig ist, ob man einen das Thema braucht, weil das kann natürlich sein, du kannst Leute damit anziehen, die sagen, tolles Thema, oder Abstoß sagen, interessiert mich nicht. Also obwohl das bloß das Titelthema ist, was ja nur ein kleiner Teil eigentlich von dem ganzen Heft ist, aber kann das schon dazu führen, dass Leute auch mal sagen, ach ja, Toiletten, was habe ich mit Toiletten zu tun, die nutze ich, aber die will ich nicht lesen. Ja, wir haben ja solche Themen ja auch. Also das ist immer noch nicht so raus, ob wir das beibehalten oder nicht. Es hat sich momentan einfach angeboten, weil es natürlich so eine schöne Klammer bietet, in der man auch verschiedene Sachen ausprobieren kann. Also auch die vielleicht teilweise etwas an Haaren herbeigezogen sind manchmal. Also, aber es macht auch Spaß. Aber das ist durchaus nicht in Beton gegossen.
Und was ihr auch habt, was auch durchaus ein Wiedererkennungswert ist, also es ist nicht mehr die Katze, die zu DDR-Zeiten übers Bild hüpfte, sondern es ist die Illustratorin, die ihr jetzt fest fürs Titelbild engagiert habt.
Naja, also die Katze, also folgendes, wir hatten, also als Klempre gestorben war, endete natürlich diese Ära, die, glaube ich, weltweit einmalig war, dass ein 400 so und so viel Hälfte ein einzelner Zeichner gestaltet, ist ja auch eine Mammutaufgabe. Er hat, glaube ich, ziemlich gekeucht am Schluss. Und dann ist er dann gestorben oder erstmal ist er in den Ruhestand gegangen und relativ schnell gestorben. Und dann gab es eben halt erst gab es Fotoversuche, dann gab es wieder mit Manuela fingen die Illustratoren wieder an, also Illustrationen, aber das waren wechselnde, das waren auch oft welche, die aus Beständen, also da hat man geguckt, was die Zeichner so an Portfolios haben und da hat man geguckt, passt die Zeichnung zu dem Titelthema. Das waren also seltenst welche, die extra dafür gemacht wurden und so. Und als wir dann das Heft übernommen haben, haben wir das auch erstmal so beibehalten. Wir kannten das ja auch nicht anders. Und dann haben wir im 2014 im April oder Mai, weiß ich gar nicht mehr genau, haben wir Kat kennengelernt, Kat Menschik. Da war gerade der Goldene Gruber erschienen. Das werden wahrscheinlich einige kennen. Das ist dieses Gartenbuch von ihr. Und Kat ist ja wirklich eine tolle Zeichnerin. Ich kannte sie persönlich überhaupt nicht. Ich hatte immer vom Namen her gedacht, das wäre eine Asiatin. Und ich dachte, Kat klang irgendwie so. Da haben wir uns im Prater im Biergarten getroffen, in einem wirklich herrlichen Abend. Und Kat ist sowas von Berlinerin, das war super. Und wir haben es sofort super verstanden. Also es war Liebe auf den allerersten Blick. Und dann hatte sie gefragt, Mensch, wenn ihr da eben über den Gruber was macht, kann ich euch ein Titelbild zeichnen? Und ja klar, gerne. Und so. Und dann fand das so toll. Und dann habe ich sie dann 2 Monate später für Sommer wieder gefragt und dann habe ich sie im Herbst wieder gefragt und sagte, Mensch, ich meine, sollen wir es mal probieren miteinander so, wenn ich es alle mache und so? Also eben in dieser Tradition von Klemke. Und zu der Zeit, als wir das dann beschlossen haben, war gerade einer ihrer Kater gestorben, Boris. Und dann hatte sie dann Boris auf dem Titel verewigt. Der sieht natürlich anders aus als jetzt der Klemke-Kater. Und seitdem ist so ziemlich auf allen Heften, ich glaube, einmal hatten wir ihn nicht drauf, weil es aber nicht gepasst hat, einfach immer den Kater wieder drauf, auch eben mal kleiner, mal größer. Also das ist quasi die Fortsetzung der Klemke-Tradition mit Kat Menschik, was ja auch passt.
Absolut. Wenn wir jetzt sind wir sozusagen in der Gegenwart angekommen. Es ist schwierig, der Zeitschriftenmarkt ist schwierig geworden, es wird immer schwerer. Ich gehe davon aus, das wird das Magazin genauso betreffen, was vielleicht Abonnentenzahlen. Du hast schon gesagt, der Versuch im Grunde jetzt ein jüngeres Publikum auch zu gewinnen, weil die das Magazin auch von früher kennen, die werden immer weniger. Wenn wir jetzt mal so, weiß ich, in ein paar Jahre in die Zukunft blicken, was stellst du dir denn vor, wo geht der Weg des Magazins hin?
Na, sagen wir es mal so, also der Markt ist wirklich schlimm. Also wir haben das Problem, am Magazin ist auch eigentlich ein schönes Problem. Also einer kauft es 4 Lesens ungefähr. Das ist so aus der DDR hat sich das erhalten, was ja unter dem Nachhaltigkeitspunkt natürlich toll ist. Also ne, kein Müll. Wir haben eine relativ stabile Abo-Auflage immer noch, also obwohl natürlich jetzt also die 80, 90, 100-Jährigen einfach weg sind. Viele haben es wirklich bis zum Tod abonniert. Und wir bekommen auch nach wie vor, Gott sei Dank, Nachwuchsabonnenten rein. Das sind da teilweise 50-Jährige oder 40-Jährige, auch ein paar wirklich Jüngere, muss man sagen, also in 30ern. Ich kann es ja nicht sagen, ich weiß es nicht. Also wir haben noch Spaß am Heft, wir versuchen das. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir das eines Tages, wir werden das bestimmt auch nicht mehr Jahrzehnte machen, auch altersbedingt. Hoffentlich, dass wir nicht die Letzten sind, die das Licht ausmachen, sondern dass wir dann quasi das in nächsten Hände geben. Und dann muss man mal gucken, wie die das machen. Also es wird ja immer gesagt, naja, Print kommt wieder. Das wird auch sicherlich nie ganz verschwinden, aber das Ding ist ja beim Magazin, das ist was wie eine Praline, das kannst du haben, das musst du nicht haben. Das ist also nichts, was lebensnotwendig ist. Das heißt, wenn Leute eben halt Zerstreuung der etwas gehobeneren und auch teilweise sehr schön albernen Art brauchen, dann werden sie das Heft natürlich kaufen. Aber wenn natürlich die Zeiten so weitergehen, dass Leute eigentlich keine Zeit haben, weil sie eben halt immer rumdaddeln im Netz oder eben auf ihren Handys und aber eigentlich eher relevante Informationen für sich haben möchten, also was ist in der Welt los an Politik, dann sind sie natürlich bei uns falsch. Es gibt so zwei Strömungen. Also es gibt die einen, die das eben auch deswegen nicht mehr lesen wollen, weil sie sind so voll gerade mit diesen ganzen politischen Sachen, das müssen sie wissen, sie wollen es wissen, die kaufen es nicht mehr, weil sie eben keine Zeit mehr haben, weil sie eben jetzt immer Spiegel und online und Nachrichten. Und die anderen sagen, Gott sei Dank haben wir dieses Heft, weil eben da die Weltpolitik keine Rolle spielt. Hat sie ja noch nie. Und insofern, es ist wirklich Kaffeesatzleserei. Ich hoffe, dass es das Heft in 10 Jahren noch gibt. Das wäre schön. Also mit mir auf jeden Fall nicht mehr. Also ich werde das keine 10 Jahre mehr machen. Also nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil einfach, man muss das auch mal loslassen, weil das gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man mit seinem Objekt oder seiner Firma alt wird und immer alles so macht, wie man es immer gemacht hat, weil man das auch nicht anders mag. Und dann aber die Leute das dann vielleicht gar nicht mehr so toll finden. Mhm. Deswegen. Also ich würde es ganz gerne irgendwann auch mal in andere Hände geben, weil ich glaube, das ist immer für eine Zeitschrift wichtig, dass wie so eine Bluttransfusion, also neue oder Vitamincocktail oder sowas. Mhm. Sonst wird's langweilig irgendwann auch, genau. Ich hoffe, dass es in 10 Jahren, 20 Jahren noch existent ist, vielleicht dann eben noch kleiner, weil das Papier so teuer ist, man weiß es nicht. Also es gibt es ja auch als E-Paper, aber ich muss sagen, ich finde, das ist eine gedruckte Zeitschrift. Ich bin eindeutig jemand, der Papier vorzieht, also bei dieser Art von Unterhaltung auf jeden Fall.
Kommen wir zu guter Letzt nochmal auf das Sonderheft, was jetzt erschienen ist, 100 Jahre das Magazin, ein Extraheft. Darunter steht einmalige Ausgabe 1924 bis 2024. Ist das ein Heft, was es jetzt auch nur einen begrenzten Zeitraum gibt? Hat das eine größere Auflage? Ist das im Buchhandel auch erhältlich? Also ist das irgendwie anders als die normalen Magazine?
Ja, das heißt Extra. Nein, das ist ein, ja, insoweit, also alles ja. Also es hat eine begrenzte Auflage. Wir haben, was haben wir denn gedruckt davon? Also wir machen, sowas machst du mit dem Vertrieb ja mal aus. Der sagt einfach, so und so viel Hälfte sind realistisch. Das gibt es auf jeden Fall, also in allen Bahnhöfen mit Presseangebot. Das liegt einfach daran, weil Hefte da länger liegen können, die werden nicht sofort ausgeschmissen. Also im normalen Einzelhandel, also dem Kiosk oder Supermarkt, werden Hefte eigentlich so nach einer Woche oder 2 Wochen in der Regel oft schon wieder Remissionsexemplare raus, die kommen dann weg. Und das wollten wir vermeiden. Das wird es hoffentlich ein paar Monate also eben im Handel geben. Also du kriegst es immer bei uns. Wir haben auch natürlich bei uns, du kannst ja alle Hefte bei uns direkt kaufen beim Magazin, kostet auch nicht mehr, schicken sogar nach Hause. Das soll auch was Besonderes bleiben, deswegen ist die Auflage wirklich auch, also die erste Auflage ist limitiert, das ist ja klar, also musst du erstmal, aber das wäre durchaus was wir uns auch vorstellen können, dass man das in erweiterter Form dann vielleicht auch als Paperback oder als Buch nochmal weitermacht, wenn das Interesse da ist. Also Interesse ist da, also, aber wenn das weiterhin der Fall ist, dann will man sicherlich auch nochmal in erweiterter Form was machen. Das war halt hier schon irre aufwendig. Also Andreas, der Chefredakteur, also mein Kollege, hat wirklich ein Jahr lang sich durch das komplette Archiv gewühlt, was Spaß macht, aber natürlich auch wahnsinnig anstrengend ist. Ich hatte dann 2,5-3 Wochen Zeit, das Ganze zusammenzustellen. Das Heft ist eine Collage. Das ist jetzt kein, es ist chronologisch, ja, aber innerhalb der Jahre, der Jahrzehnte sind es halt wirklich, ist eine wirklich sehr bunte Mischung aus Faksimiles, aus teilweise Zitaten. Es ist wirklich ein Blätter- und Leseheft, um einfach auch zu zeigen, wie wahnsinnig vielschichtig diese Zeitschrift immer war. Also was da alles drinsteckte, an wirklich an relevanten Sachen, aber auch immer an Blödsinn, an Petitessen. Auch teilweise hoch, also sehr intellektuelle Sachen. Also es gab alles im Magazin. Und das zeigt dieses Heft, glaube ich, auf eine sehr charmante Art. Also das ist ein Heft, da kann man sich, glaube ich, einfach, kann sich verlesen drin. Und das ist bei 170 Seiten, glaube ich, hat man ein bisschen was zu tun. Mhm. Genau. Also man kriegt es, wie gesagt, ab 21. Im Handel. Aber wie gesagt, der normale Zeitungshändler kann es eigentlich bestellen, wenn einer das bestellt. Das geht schon, ja. Ansonsten bei www.dasmagazin.de, wir haben einen Shop und da kriegst du es dann auch direkt.
Also vielleicht das nochmal und jetzt wirklich als allerletztes. Die Hörerinnen und Hörer sind ja nicht nur aus Berlin. Also das Heft wird jetzt in Berlin gemacht, das wurde ursprünglich in Berlin gemacht. Du hast gesagt, man kriegt es am Bahnhof. Ist es wirklich deutschlandweit am Bahnhof erhältlich oder nur eher in den Ostbahnhöfen?
Also wir haben auf jeden Fall mit dem Vertrieb die Vereinbarung, dass es also bundesweit an allen Bahnhöfen, also die halt ein Zeitschriftenangebot haben, zu kaufen ist, genau.
Also auch die Monatsausgabe, nicht nur das Extra?
Das Extra auf jeden Fall. Die Monatsausgabe, das hängt wirklich davon ab. Das ist ja perfide im Handel. Das ist so, wenn eine Zeitschrift, also bei einem Händler, sich ein- oder zweimal nicht verkauft, dann fliegt das automatisch aus dem Programm. Mhm. Das heißt, dann muss er das wirklich aktiv nochmal bestellen, wenn es jemand kaufen will. Das ist wirklich ein Problem. Das haben nicht nur wir, das haben alle anderen Verlage auch. Insoweit, also das Sonderheft ist auf jeden Fall, also schon ein paar Wochen oder Monate hoffentlich im Handel. Und da machen wir es auch so, was echt auch aufwendig ist. Wir werden auch die nicht verkauften Hefte zurücknehmen. Also wenn sie nicht gerade ganz zerblättert sind. Weil wir davon ausgehen, dass es über längere Zeit gut verkaufen wird. Das haben wir mit der Erstausgabe ja auch gemacht. Die haben wir zum 90. damals nachgedruckt. Also die Nummer 124, die kriegst du auch bei uns. Kriegst du auch nur bei uns, die haben wir nicht im Handel. Und da haben wir bestimmt mittlerweile 10.000 oder über 10.000 verkauft über die Jahre. Und das wird, denke ich mal, damit auch passieren.
Na dann auf jeden Fall vielen Dank. Also wer das Magazin haben will als Abonnement oder eben einzelne Hefte, am besten direkt beim Verlag melden oder einfach im Bahnhof schauen oder, und das vermute ich zumindest, in den neuen Bundesländern wahrscheinlich auch an dem einen oder anderen Kiosk, mehr als wahrscheinlich in einem Dorf hinter Köln.
Absolut. Das Problem ist, dass wir im Westen eigentlich fast gar nicht mehr vertreten sind. Wir haben es probiert über Jahrzehnte und spätestens mit Corona war das so, dass der Aufwand und der Ertrag überhaupt keinem Verhältnis mehr standen. Das heißt, also die Druckkosten und auch die Papierkosten, weil die so wahnsinnig gestiegen waren, das hätte uns gekillt irgendwann. Das machen aber viele mittlerweile. Und der Osten ist halt wirklich nach wie vor unsere Bank, muss man auch wirklich sagen. Gott sei Dank.
Mhm. Dann, Till, vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg für die nächsten Ausgaben, solange du noch Lust hast, das Heft zu machen. Und danke für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke auch.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.